Willkommen zum Anomalistik Podcast. Ein Angebot der Gesellschaft für Anomalistik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Anomalistik Podcast. Mein Name ist David Garcia und dieses Mal geht es um das Thema Projekt 8200, Remote Viewing von UFO-Basen. Dazu begrüße ich herzlich meinen Gast Jana Rogge. Sie ist studierte Grafikdesignerin, Autorin und Verlegerin und ist persönlich im Remote Viewing ausgebildet und forscht in diesem Bereich. Sie ist Inhaberin und Geschäftsführerin zweier Verlage und des Psi Vision Instituts und sie arbeitet als Senior Advisor und Forschungsleiterin für die amerikanische Firma MK Advisors, die im Bereich Zukunftstechnologien für das Pentagon und andere Organisationen arbeitet. Für viele Jahre hatte sie einen Lehrauftrag an der Bauhaus-Universität in Weimar und lehrte dort die Grundlagen von visuellem Design und Wahrnehmungstheorie. Außerdem ist sie Chefredakteurin zweier englischsprachiger Magazine im Bereich Parapsychologie und Remote Viewing. Weiterhin ist sie Mitgründerin und Präsidentin des Centerlane Projects, einer Non-Profit-Organisation, die sich um die Bewahrung und Vermittlung der originalen militärischen Remote Viewing-Methode, dem Controlled Remote Viewing, und seiner Historie bemüht. Sie arbeitet hierbei mit vielen der originalen Viewer und Forschern zusammen, wie zum Beispiel Paul H. Smith, Tom McNear, Bill Ray, Hal Puthoff und Frederick Skip Atwater, dem Autor des Buches, über das wir heute reden. Ich verweise auch noch auf die Anomalistik-Podcast-Folge 11, Controlled Remote Viewing, Psi-Spionage, mit meinem Gast. Dort gehen wir auf die Grundlagen des Remote Viewings ein. Guten Tag, Frau Rogge.
Ja, guten Tag, Herr Garcia. Schön, wieder dabei zu sein.
Ja, das finde ich auch. Schön, Sie wieder als Gast zu haben. Und heute wird es mal wieder richtig anomalistisch. Nichts Historisches, sondern es geht um Remote Viewing und UFOs in einer Folge. Das ist doch mal was. Ja, das Buch. Fangen wir mal an mit dem Autor des Buches und was der sich dabei gedacht hat und worum es geht. Das ist dieser Frederick H. Atwater. Wer ist das und was hat er gemacht?
Also, er ist wahrscheinlich besser bekannt unter seinem Nickname Skip Atwater. Mhm. Und ich sage jetzt mal auch Skip.
Ja, okay.
Er hat auch mit seinen Vornamen immer mal sich hin und her jongliert. Mal sagte er Frederick H. Atwater, mal sagte er F. Holmes Atwater. Also, Skip ist einer derjenigen, der hauptverantwortlich dafür ist, dass es das militärische Remote-Viewing-Projekt überhaupt gegeben hat. Mhm. Also es gab ja die Jungs auf der SRI-Seite, Stanford Research Institute oder Stanford International, mhm. Hal Puthoff, Russell Targ und die Hintergrundforschung dazu. Und dann gab es die Applikationsseite, als die Armee versucht hatte, also das US-Militär, eine eigene Einheit von Remote-Viewern aufzustellen und auszubilden. Mhm. Und Skip war damals derjenige, der federführend daran beteiligt war, das zu machen. Und er war dann auch der, ich glaube, die nannten es Operations and Training Officer, also der auch die ganze Einheit gemanagt hat.
Der war also selber kein Remote-Viewer, aber er hat die Sessions geleitet oder das Training gemanagt.
Naja, einer der wesentlichen Punkte beim Remote Viewing ist es ja, dass der Viewer selber keine Ahnung hat davon, was das Ziel ist. Diese mhm. Verblindungsprotokolle. Sprich, derjenige, der weiß, worum es geht, kann nicht selber Viewer sein.
Ja.
Und Skip war also der Link zum Kunden sozusagen. Er wusste, was die Ziele sind und hat dann die Remote Viewer beauftragt, teilweise auch gemonitort. Der wusste schon, wie das alles funktioniert, aber er hat selber nicht als Viewer agiert, sondern eben als Projektmanager oder Monitor oder beides. Mhm. Und Skip hat vor einer ganzen Weile sein erstes Buch geschrieben, das heißt Captain of My Ship, Master of My Soul. Da mhm. beschreibt er seine ganze Lebensgeschichte und auch wie er dazu gekommen ist. Er hat auch eine sehr verrückte Biografie. Mhm. Wie es ihn dann auch dazu gebracht hat, überhaupt beim Remote Viewing zu enden. Und später, nach seiner Zeit beim Militär, war er lange Jahre lang Präsident des Monroe Institute.
Oh, ja.
Er hat vor 2 Jahren, hatten wir darüber, genau, das war 23, Da habe ich ihn getroffen und er sprach darüber, dass er dieses Buch nochmal neu auflegen will. Noch ein paar neue Informationen rein und überarbeiten, auf den neuesten Stand bringen und so weiter. Und so kamen wir miteinander ins Gespräch. Ich in meiner Funktion als Verleger an der Stelle und natürlich auch als jemand, der von dem Thema Remote Viewing Ahnung hat und mit dem gemeinsamen Interesse an der Historie. Und im Zuge der Arbeit an diesem anderen Buch, an dem Captain of My Ship, schickt er mir dann ein paar neue Materialien rüber, die er gerne noch in das Buch einfügen wollte. Und dann sagt er, er möchte auch noch einen Artikel, ein Kapitel inklusieren über dieses Project 8200. Mhm. Schickte dann ein ganzes Paket voller Sessions. Und ich habe mir das so durchgeguckt und dachte, also erstens, das ist ja alles handschriftlich, es wäre wahrscheinlich ganz gut, wenn wir das in so einer Side-by-Side-Übersetzung machen. Ne? Auf der einen Buchseite hast du das Original-Transkript, auf der anderen Seite kommt dann
transkribiert in Maschinenschrift, ja.
Dass man es auch lesen kann. Und dann habe ich das kurz überschlagen, dachte, das werden mindestens 200 Seiten. Das ist ein bisschen viel für ein Kapitel. Und ich habe dann Skip vorgeschlagen, mach doch einfach ein eigenes Buch draus. Es ist ja auch ein in sich abgeschlossenes Thema. Und so geschah es. Ne? Wir haben dann das Captain of My Ship rausgebracht und danach uns an die Arbeit gemacht an diesem Buch Project 8200. Und da sind also nur diese UFO-Sessions drin, ein bisschen Hintergrund dazu, wie es dazu kam und hauptsächlich also die ganzen Transkripte und Übersetzungen dazu.
Ja, der Name 8200, der sagt da nichts. Das war ein interner Name. Ne? Das geht zurück. Da würde ich gerne auf die Quelle davon jetzt zu sprechen kommen. Das ist dieser Pat Price.
Pat Price ist die Quelle der Basis-Sessions dafür. Dass das Ding Projekt 8200 heißt, hat was damit zu tun, wie es entstanden ist. Es ist, Pat Price war verbunden mit den Forschern am Stanford Research Institute in den 70ern und hat dort mit denen gearbeitet. Und der hat 1973 eines schönen Tages einen Riesenstapel Papier auf dem Schreibtisch von Herrn Puthoff abgeladen, hat gesagt, ich habe mich in den letzten Tagen so ein bisschen damit beschäftigt, mich mal auf der Erde umzusehen und ich habe 4 UFO-Basen identifiziert. Hier ist das Material dazu. Die haben dann nicht gestaunt, weil er war ja nicht beauftragt, das zu machen. Und Herr war auch ein bisschen
irritiert vielleicht. Also ich wäre.
Ja, ja, also er musste sich jetzt überlegen, was er macht, weil dieses, eigentlich war er verpflichtet, alles, was die tun, auch zu berichten.
An die Geheimdienste. Ne?
Und, in dem Moment war es CIA, die das finanziert haben. Mhm. Genau, die hatten einen Contract Monitor, der hieß Kid Green. Und er hat es dann halt gemacht und hat das weiter berichtet und hat gesagt, so und so ist es, das hat mir der Pat Price hier hingelegt. Und er war nicht schlecht überrascht, dass Kid Green dann gar nicht so abweisend war dem Thema gegenüber. Mhm. Und er hat gesagt, weißt du was, ich kenne den CIA-Chef in der Station in Australien, der dort das verwaltet. Lass mich den einfach mal anrufen und lass mich mal gucken, ob wir das irgendwie verifizieren können.
Könnten Sie noch ein paar Details zu Pat Price sagen, dass der einfach so ein Manuskript da auf den Tisch legen konnte und man hat das auch irgendwie beachtet?
Ja, also er war, wir würden aus heutiger Sicht sagen, er war einer der Natural Psychics, mit denen sie damals gearbeitet haben, also naturbegabte Viewer oder er hatte sich freiwillig gemeldet beim SRI, um da zu helfen und gleich seine erste Mission sein erstes Test-Target, mit dem er da beauftragt war, hat große Wellen geschlagen. Das war damals eine geheime Radarabhörstation. Das war gar nicht beabsichtigt, dass die geviewt werden sollte, aber er hat dann Details gebracht, die beinahe dazu geführt haben, dass es eine peinliche Untersuchung gegeben hat, woher die das jetzt haben wissen können. Jedenfalls hatte er ein wirklich herausragendes Talent dafür. Mhm. Und insofern hat man also die Sachen, mit denen er jetzt kam, nicht direkt als Nonsens abgestempelt, sondern dann nochmal hingeguckt.
Genau, also er hatte diese Gabe und er hat gesagt, Leute, in meiner Freizeit habe ich mal gedacht, ich schau doch mal, ich view mal einfach weltweit oder ich weiß gar nicht, wie er das dann gemacht hat. Das Thema UFOs interessiert mich und hatte dann Eindrücke bekommen von solchen UFO-Basen, die quasi in Bergen versteckt sind.
Und es ist, glaube ich, nicht überliefert, was ihn jetzt dazu gebracht hat, das zu machen. Ich weiß gerade mitten in der Geschichte, was dann passiert ist mit Kid Green und Hal, als sie sich darüber unterhalten haben.
Genau, das war nur ein Rückgriff. So, und dann legt er dieses Manuskript auch mit Zeichnungen, die sieht man auch alle in ihrem Buch. Drückt er das dem Puthoff in die Hand und sagt, hier, schau dir das mal an, was hältst du davon?
Ja, also es ist wirklich ziemlich umfassendes Material auch. Mhm. Und wie gesagt, Hal hat das dann seinem Contract Monitor berichtet. Und der Kid Green hat gesagt, pass auf, ich rufe mal in Australien an. Und er hat dem Mann in Australien nicht gesagt, worum es geht, sondern hat einfach bloß gesagt, ich würde gerne ein paar Fragen stellen über diese Gegend rund um den Mount Sale. Und der am anderen Ende sagte dann, ach, du meinst, wo die ganzen UFOs immer rumfliegen. Okay, also da an der Stelle war schon klar, okay, vielleicht hat er da doch irgendwie den Nagel auf den Kopf getroffen. Aber die haben das Thema an der Stelle nicht weiter verfolgt. Das war 1973.
73, was stand da so drin? Kannst du einen kurzen Überblick geben, was er rausgefunden hat?
Ja, also er hat vier Punkte auf der Erde benannt. Das sind allesamt große Berge. Mhm. Und im Grunde behauptet, innerhalb dieser Berge befinden sich versteckte Basen. Also da ist es hohl, da sind Gänge, Hallen und so weiter. Und diese Basen haben unterschiedliche Funktionen auch. Mhm. Eins war in den Pyrenäen, Monte Perdido. Da hat er gesagt, das ist die Hauptbasis. Dann gab es in Afrika Mon Inyangani. Da wäre ein Werkstatt- und Technologiecenter. Mount Hayes in Alaska. Da gäbe es Wetterkontrolle und Kontrolle geologischer Aktivitäten. Und in da können wir noch drüber reden, in Australien wäre das Personal Center, also da, wo das gesamte Personal für alle Basen koordiniert wird. Und er sagt, das ist der Homo sapiens Intro Point. Also viele, viele interessante Informationen schon auf dieser ersten Seite.
Ja, das ist ja auch der Hammer. Aber man hat wahrscheinlich gedacht, okay, der Mann hatte, sonst war der so gut. Ja. Interessant, dass dass das so geografisch verteilt ist auf der Welt, ne? Und das sind alles jeweils Berge in Regionen, die auch ziemlich verlassen sind.
Ja, und relativ unzugänglich. Zu dem Mount Sale möchte ich noch, ich weiß gar nicht, wie es genau ausgesprochen wird. Original hat er geschrieben Ziel, Z-I-E-L. Mhm. Und so haben die das auch immer genannt. Aber wenn ich bei Google auf der Karte gucke, heißt es Seil, Z-E-I-L. So, und jetzt ein bisschen breche ich mir mal die Zunge. Vielleicht sagen wir auch einfach weiter Ziel, weil das alle sagen.
Ja.
Genau. Er sagte also auch, dass er da Lebensformen wahrgenommen hat und dass er nicht nur Aliens, sondern auch Menschen dort wahrnimmt. Das ist interessant, ne?
Auf jeden Fall, wo man ja denken würde, vor allen Dingen, wann war das? 73.
Das, ne? War 1973.
73. Ja. Und der beschreibt dann auch, ich gucke mir hier gerade die Seiten selber an, die sind handschriftlich von ihm. Ja, der beschreibt die Basen, der beschreibt ungefähr, wie groß die sind, was da für Wesen rumlaufen. Er konnte ja auch so viewen, was die Funktion ungefähr ist.
Ja. Ne? Er hat diese eine Alienrasse etwas genauer beschrieben, die er da wahrgenommen hat. Und er hat gesagt, die Erscheinung ist ähnlich wie Homo sapiens. Mhm. Haben bloß andere Lungen, Herz, Blut und Augen. Wenn das Blut an die Luft kommt, ist es viel dunkler und sowas. Aber insgesamt haben sie eine humanoide Erscheinungsform. Und können auch in unserer Atmosphäre leben. Und dann hat er gesagt, die Haut ist so ein, hat so einen leicht bläulichen Ton. Mhm. Und sie können Gedanken, Thought Induction Transfer, also sie können Gedanken, praktisch Telepathie benutzen, um sich bei Menschen einzuklinken und die zu hypnotisieren sozusagen.
Zu kontrollieren auch.
Und ne? zu kontrollieren, ja. Also die können die praktisch so instant in so einen Schlafmodus versetzen und können den Körper aber steuern. Und was ich ganz interessant fand als Information, dass er hier sagt, in den Pyrenäen ist diese Hauptbasis, aber die Heimat von dieser Einheit ist der Mars.
So, das ist doch, wir müssen auch sagen, das ist alles hochspekulativ. Ja, der war kein Wissenschaftler, aber wir können es nicht prüfen, aber der hat, ich finde das Thema historisch interessant und der war an sich ein guter Viewer. Also das
er hat ein paar wirklich außergewöhnliche ja. Hits gelandet. Aber wie das für alle Viewer zutrifft, das muss man auch dazu sagen, kein Viewer ist immer korrekt. Jeder hat seine Fehlerrate, auch ein Pat Price. Mhm. War nicht immer korrekt. Der hat Sternstunden gehabt, da klappt eine Kinnlade runter, was er so konnte. Hat aber genauso gut auch Sachen verhauen. Wie gesagt, wie jeder andere, wie Joe McMonagle, wie Ingo Swann, wie alle Viewer. Und wir können natürlich ohne Feedback jetzt nicht sagen, stimmt das oder stimmt das nicht. Aber ja. Der interessante Part kommt ja dann, wenn man über das Thema Konsensanalyse daran geht und sagt, wenn ich jetzt mehrere Leute blind mit derselben Aufgabe losschicke und die erzählen mir alle das Gleiche.
Damit, genau. Ich wollte noch sagen, der Price, das war 1973, der hat auch keine finanziellen Interessen verfolgt damit, glaube ich. Das war eher so eine interne Sache. Also der hat nicht gesagt, und dann schreibe ich ein Buch und dann kriege ich noch einen Netflix heutzutage Vertrag und so und macht da Cash draus. Das war, glaube ich, gar nicht seine Intention jetzt, ne?
Kann ich mir nicht vorstellen. Er hat das ja wirklich dort abgeliefert und gesagt, hier, vielleicht auch aus dem Grund, dass, ja, mit wem willst du über sowas reden? Vielleicht war das auch überhaupt die Stelle, wo man sowas abliefern konnte, wenn man es gemacht hat. Wir können ihn nicht mehr fragen.
Wir können ihn nicht mehr fragen. Ja, es gab ja dieses Contactee-Movement damals schon und es gab Leute, die da schon finanziell was, aber darum ging es in dem Fall gar nicht. Genau, diese Papiere lagen dann auch erstmal einfach lange nur rum.
Aha. Und das Projekt mit den Militärviewern, mhm. also SRI war in Kalifornien an der Westküste und die militärische Einheit war in Fort Meade in Maryland, das ist an der Ostküste. Und dieses Projekt startete so um 1977, 78 rum.
Also 5, 6 Jahre später als.
Richtig. Ja. Und. So bekannte Namen wie zum Beispiel Joe McMonagle, der da als Viewer war, der war dann in den Anfang der 80er dort. Und ab 1982, 83 kam dann die CRV-Methode auf und dann gab es später eine Gruppe Trainees, die sich mit der neuen Methode dort befasst haben. Da gehören dann so Namen dazu wie Paul Smith und Tom McNeil und Bill Ray und so weiter.
Genau, dazu habe ich auch eine Folge im Anomalistik-Podcast mit Paul H. Smith. Da reden wir auch darüber, speziell über diese Technik des Controlled Remote Viewings. Das ist eine Art des Viewings, die für das Militär entwickelt wurde und wo man speziellen Regeln folgt und Methoden. Genau.
Genau, um das mal so abzustecken, Joe McMonagle hatte eine sehr intuitive und unstrukturierte Methode von Remote Viewing benutzt. Das nannten die im Militär ERV, Extended Remote Viewing. Das ist so im Wesentlichen, du legst dich hin, machst die Augen zu, gehst so ein bisschen in so ein Altered State und dann kann man das fast vergleichen mit einer geführten Hypnose oder so.
So ein bisschen Freestyle hat er das gemacht, also ohne Korsett. Und ich meine, das Militär wollte natürlich auch eine Methode entwickeln, die robust ist, die man gut weitervermitteln kann, ne, und die
Das
kontrolliert.
Militär wollte vor allen Dingen Leute schulen, wollte davon weg, dass sie nach Naturtalenten Ausschau halten mussten, sondern einfach ihre eigenen Leute schulen.
Genau, vielleicht dann, weil so Naturtalente sind sehr selten, aber mit der Controlled Remote Viewing Technik, das kann man lernen, sehr wahrscheinlich. Und wenn man da nur genug Leute auf ein Problem wirft, kommen auch gute Lösungen bei raus.
Kann man so sagen? Also es kam ja irgendwann raus, dass dieses Psychic-Sein, also das Mediale, ist eigentlich kein spezielles Talent, was nur manche Menschen haben. Eigentlich haben wir das alle. Mit mehr oder weniger guten Ausprägungen, aber es ist eine natürliche Fähigkeit des Menschen und du kannst die trainieren.
Genau, ich werde nur nie ein guter Basketballer werden, weil ich dafür sehr wahrscheinlich zu klein bin. Also sehr wahrscheinlich sind die Gaben normal verteilt, ja, wie alles andere auch. Ne? Es gibt viele sind Mittelmaß, es gibt wenig ganz schlechte und wenig richtig gute. Und so ist es beim Remote Viewing sehr wahrscheinlich auch.
Ne? Ja. Und was die Natural Psychics angeht, also die Naturtalente, da ist es ja auch so. Also die Tatsache, dass man das für sich selber entdeckt hat, heißt noch nicht, dass man am oberen Ende der Fahnenstange ist mit seinem Talent, aber ist natürlich ein guter Indikator dafür, dass man eine gewisse Prädisposition mitbringt. Das Thema an der Stelle war ja auch Geheimhaltung. Wenn wir in Betracht ziehen, dass es ja damals im Geheimdienstkontext war, viele der Aufgabenstellungen, war es manchmal auch schwierig, irgendeinen Zivilisten mit so einer Aufgabenstellung zu betrauen, wenn der eigentlich gar nicht wissen durfte, worum es geht. Dass diese Geschichte damals mit Pat Price und dieser Sugargrove Facility war ja so ein Ding. Schon da kam das Interesse, wenn wir jetzt unser eigenes Personal trainieren können wir auch sicherstellen, dass die zumindest halbwegs auch menschlich geeignet sind, mit den Sachthemen umzugehen.
Kontrolle über die Information, ne? Klar, wenn die denken, Mensch, das funktioniert ja wirklich und jetzt kennt er unsere tiefsten Geheimnisse, nicht gut. Ja. Also das wäre besser, wenn es ein Angestellter wäre.
am SRI damals haben sie ja vor allen Dingen versucht, zu beweisen, dass es funktioniert und haben damals diese generische Methode, diese intuitive Methode verwendet. Und erst in den frühen 80ern hat man sich dann damit beschäftigt, dieses ein Trainingsprogramm zu entwickeln und daraus entstand die CRV-Methode. Da gibt es noch ein paar interessante Fußnoten dazu, aber da vielleicht später. Joe McMonagall hatte diese generische Methode vertreten und der war in der Militäreinheit von 1978 bis 84. Und mitten in diese Zeit fällt also unser Projekt 8200. Das heißt so, weil es 1982 gestartet wurde.
Ah, okay.
Normal haben die Projekte sofort laufende Nummern 8201, 8202, 8203 und so weiter. Ganz unromantisch. Und zwischen diesen ganzen Projekten hat Skip als der Trainingsoffizier immer wieder Übungsprojekte eingestreut, damit die Viewer nicht immer dasselbe Zeug vor Augen haben. Kann man sich vorstellen, wenn also ständig mit irgendwelchen Atomwaffen und U-Booten und Geiselnahmen und so weiter zu tun hast, dann brauchst du zwischendurch was ganz anderes, damit man nicht schon von vornherein in Vorannahmen landet.
Ja, also, mal was anderes. Und da hat er sich dann wohl gedacht, da hatten die dann die Ausbilder freie Wahl, ne, sich so Targets, also Ziele auszusuchen.
Ja, damals war es noch üblich, Ziele durch Koordinaten kodieren.
Also echte geografische Koordinaten.
Einfach eine geografische Koordinate, guck dir das mal an, was siehst du dort. Und da kann man jetzt einen Eiffelturm nehmen oder die Tiefsee oder was auch immer. Und ich glaube, es war Hal, der damals Skip kontaktiert hatte und vorgeschlagen hatte, wenn du sowieso Übungstargets brauchst, was hältst du von dem Thema? Wäre das mal was, was du einstreuen könntest?
Und dann holt er das alte, 5 Jahre alte Manuskript von Pat Price raus und sagt, ja, guck mal.
Ja. Also ich weiß nicht, wann er Skip gegeben hatte, zu welchem Zeitpunkt Skip das bekommen hat. Jedenfalls hat er sich entschlossen, ja, das nehme ich mit als Übungstarget. Ist ja auch wirklich ein spannendes Thema, um zu prüfen, inwieweit geht jetzt die Fantasie mit so einem Viewer durch, ja? Oder berichtet er wirklich nur, was er sieht?
Ja, und der Viewer, das sage ich jetzt nochmal, auch wenn wir das in jeder Folge bei Remote Viewing sagen, der bekommt nur diese Koordinate, der bekommt nichts anderes. Also der bekommt eine nackte Koordinate, keinerlei Hintergrundinformation, nichts. Das ist ja gerade der Trick, damit er eben nicht voreingenommen ist.
Ja,
na? Genau, dann hat man so den Joe McManigle genommen, 1982, und zum Training ihm einfach mal diese Koordinate von, was war das, Mount Hayes gegeben in Alaska. Ne?
Genau.
Und
Wenn ich mir hier so das Transkript angucke, ne, zum Beispiel von Joe's Session, das geht los mit in present time, also jetzt, in the area 63 degrees, 39 minutes north, 146 degrees, 45 minutes west, is the target which is perceptible. Das ist alles, was Joe wusste. Und als Viewer macht man sich nicht mal Gedanken drüber, was sagen jetzt die Koordinaten, ne? Es ist einfach bloß eine geistige Adresse und man legt dann los. Joe hat damals, also Skip hat Joe gemonitort und hat mit ihm alle 4 von diesen Orten durchexerziert.
Der Monitor sitzt daneben quasi, macht Notizen und stellt zum Beispiel so Fragen, bist du auf dem Target, ne? Was siehst du, hält das Ganze so in Kontrolle und protokolliert das auch, ne?
Ja, also der Monitor darf keine suggestiven Fragen stellen. Ja. Du darfst dich immer nur auf das beziehen, was der Viewer sowieso schon gesagt hat. Aber der Viewer wird geleitet. Und naja, wenn wir zum Beispiel jetzt bei einer Beschreibung eines Ortes sind, dann könntest du die Gegend beschreiben, da könntest du vielleicht eine künstliche Struktur beschreiben, vielleicht findest du dort Lebensformen. Und woher sollst du jetzt wissen, was davon wichtig ist? Womit verbringt man seine Zeit? Und dafür ist der Monitor auch da, sowas dann effizienter zu gestalten, um den Viewer mit Fragen eben dahin zu bringen, wo es von Interesse ist.
Da muss ich auch sagen, das Schöne am Buch ist wirklich, da sind die Originalnotizen drin. Also man sieht auch hier ein Foto noch von dem Berg Mount Hayes, der echt beeindruckend groß ist. Und dann sieht man auch wirklich die Original-Session.
Ja, und dann hat sich im Fall von Joe McManigle, der lag ja nun auf dem Rücken und hatte die Augen zu, man sagt, er hat immer sehr gemurmelt bei dem, was er so gesagt hat. Es gibt zu dem Buch eine Webseite von Skip und da sind tatsächlich auch ein paar Original-Audioaufnahmen drauf, dass man sich anhören kann, wie das geklungen hat. Und ein paar arme Sekretärinnen mussten dann
das abtippen, okay.
Ja. Und als er dann fertig war mit der Session, hat er sich an den Schreibtisch gesetzt und hat die Sachen, die er vor seinem geistigen Auge hatte, aufgezeichnet. Also die Skizzen, die hier zu Joes Sessions gehören, die sind praktisch nach Beendigung seiner Session entstanden als eine Art analytische Skizze dessen, was er dort wahrgenommen hatte. Und dann wurde er nochmal interviewt, das haben sie noch auf Band aufgenommen, was er zu den Skizzen erklärt. Also da gibt es zu jeder Session einen zweiten Teil, Drawing Narrative, wo er dann erklärt, was auf den Skizzen zu sehen ist.
Ja, und ich finde das schon, sowas, das beeindruckt mich immer beim Remote Viewing, weil ich kann nicht erklären, wie das funktioniert. Also schon allein, dass er weiß, hör mal, da ist ein Berg. Okay, das könnte man vielleicht noch auswendig lernen, ja. Und wenn man sagt, okay, die Koordinaten der Welt, vielleicht wüsste man, dass diese Koordinaten liegen natürlich im Norden und in Alaska und so. Aber schon, dass er sagt, da ist ein Berg und dann auch sagt, was sagt er denn da genau? Ich glaube, der beschreibt auch eine Höhle im Berg, der beschreibt ein energetisches System.
Also im Fall von Alaska hat er gesagt, was hat er da gesagt? Ja, irgendwas, das im Berg verborgen ist. Röhren, Pipelines, Kabel und ovale Behältnisse, die irgendwie Elektronik enthalten.
Die Zeichnungen sind auch abgedruckt. Was ja schon total interessant ist. 1973 kommt so ein Pat Price, macht Notizen, viewt den Ort. 1982 gibt man quasi nur die Koordinate im anderen Viewer und der viewt auch wieder einen Berg mit einer Höhle drin und mit komisch Technik drin, ja. Mit Technik drin, die er natürlich, er kann die Technik nur umschreiben.
Der hat sogar in seiner Session gesagt, ich fühle mich, als wäre ich so ein Aborigine, der versucht, ein Auto zu beschreiben, aber nie zuvor ein Auto gesehen hat. Also so hat er das tatsächlich verglichen. Genau, das war 82, das heißt, wir haben eine Session von 73, Sessions von 82 und dann habe ich noch mehrere Sessions von 1985 und 86, die dann von diesen CRV-Viewern gemacht wurden, wieder auf dieselbe Koordinate.
Genau, wir kommen nochmal, was sagt mir das denn jetzt eigentlich? Was heißt das, der Test war bestanden oder das ist ein guter Viewer? Was bedeutet das?
Es ist wirklich schwer zu sagen. Aus der reinen, sagen wir mal, aus der Logik einer Konsensanalyse heraus würdest du sagen, alle diese Viewer haben nicht gewusst, was ihr Ziel ist.
Ja.
Alle haben übereinstimmend beschrieben, da ist ein Berg, da ist es kalt und in dem Berg haben wir Höhlen und Stollen und Technik und so weiter. Das bestätigt zwar nicht alle Details, die Pat Price sonst noch von sich gegeben hat, über diese Gesamtfunktion dieser ganzen Anlagen, ist aber durchaus ein guter Indikator dafür, dass da wahrscheinlich wirklich eine Anlage ist. Jetzt ist aber ein zweiter Punkt, den man auch immer im Kopf behalten muss. Der Tasking-Prozess von Remote Viewing ist sehr mit Vorsicht zu genießen. Ich finde den ja, ich glaube, das habe ich in einem anderen Interview auch mal erwähnt. Ich finde das ja fast schon spannender als das Viewing selber.
Das Tasking bedeutet das Vorbereiten.
Ja, genau, ne? Ja. Also ich nehme ein Foto jetzt zum Beispiel von dem Mount Hayes, stecke das in einen Briefumschlag, klebe den zu und dann schreibe ich außen drauf eine Koordinate. Ob das jetzt eine Geokoordinate ist oder ob ich da ABC 1, 2, 3 drauf schreibe, das ist gar nicht relevant.
Das ist eine eindeutige Nummer einfach nur, ne?
Das ist einfach ein Identifikator und der ist kann willkürlich gewählt werden. Also so viel wissen wir auch, das kann eine beliebige Zufallszahl sein. Und jeder, der im Remote Viewing geschult ist, kann sich diese Nummer hernehmen und wird dann den Mount Hayes beschreiben. Und derjenige kann, wenn der in 20 Jahren diesen Briefumschlag ausgräbt, wird er immer noch auf dasselbe Target kommen und wenn der mich nie gekannt hat, immer noch. Also irgendwie passiert es, dass man also eine Information, einen Fakt schafft in der Realität, der da heißt, der Mount Hayes ist verknüpft mit der Nummer ABC123.
Ja.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Da werden jetzt viele sagen, das ist Quatsch, aber wenn man sich die Trefferquoten anguckt von 65-70%, dann ist da irgendwas dran. Das ist ja auch das, was mich fasziniert. Wo steckt die Information? Wo ist die? Wo ziehen die das raus?
Ja, das ist durchaus echt ein spannendes Thema. Aber das heißt auch, also wir reden vom Remote Viewing immer, als wäre es total neutral. Ne? Ich bin jetzt als Viewer blind und dann kriege ich eine Nummer und gucke mir das Ziel an. Wir müssen aber in Betracht ziehen, dass dieser Prozess dieses Taskings, also das Zuweisen des Ziels, ist ja auch ein irgendwie gearteter, bewusster oder eben auch psychischer Prozess. Und es ist nachgewiesen. Es gab ein paar, keine Studien, aber so ein paar unabhängige Versuche dazu, dass Leute sich Fantasieorte ausgedacht haben. Und die hat es nie gegeben. Ne? Da wurde ein Name erfunden und eine Beschreibung erfunden. So wie wenn man in Romanen vielleicht eine Gegend erfindet. Und das wurde kodiert, genauso wie ein normales Target. Und die Viewer haben das ganz normal beschrieben, als wäre das ein real existierender Ort. Die Viewer konnten es nicht unterscheiden, ob der Ort wirklich existiert oder ob er bloß ein gedankliches Konstrukt ist. Und da an der Stelle ist jetzt der Punkt, wo wir sagen, das ist eine schwierige Zone. Na, weil wir auf der einen Seite sagen, die Konsensanalyse ist unser Mittel der Wahl. Und auf der anderen Seite, wenn der Tasker nicht weiß, was er tut oder besondere Vorsicht walten lässt, wird er seine eigenen Vorannahmen oder Wünsche in so ein Tasking initiieren. Also wenn der klassische Fall ist, ne, ich habe hier so ein Foto mit einem leuchtenden Punkt und ich bin hellauf begeistert, weil ich denke, das ist ein UFO. Und dann schreibe ich in mein Tasking, für den Viewer beschreibe das Objekt auf dem Foto. Dann habe ich jetzt schon die Vorannahme gemacht, das ist ein Objekt. Und wenn ich so felsenfest davon überzeugt bin, dass das ein UFO ist, selbst wenn ich es nicht ausdrücke in meinen Worten, dann besteht eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Viewer mir ein UFO beschreibt, weil ich das so getasket habe. Ja?
Aber es ist ja fast unmöglich, dass der dann da nicht irgendwie so Gedanken reinzugehen. Das würde ja auch heißen, der Joe McMonigle hat entweder wirklich den Berg geviewt oder der hat die ursprüngliche Idee von dem Pat Price vielleicht auch aufgefangen.
Das
und
hängt
der hat sich das nur ausgedacht. Ne?
Das hängt jetzt viel davon ab, wie sorgfältig Skip Atwater gewesen ist bei seinem Tasking. Es gibt Mittel und Wege, das Tasking sauber zu halten. Ja, das ist in gewisser Weise ist das eine Gedankenhygiene natürlich, sich das Problem bewusst zu machen. Und es gibt auch ein paar Übungen oder ein paar Verfahren, die man machen kann, um sowas zu nivellieren. Aber grundsätzlich, und das ist vielleicht auch eher so auch an die Allgemeinheit gerichtet, weil es natürlich viele Leute auch total enthusiastisch anfangen, oh ja, jetzt gucke ich mir mal an, was Pat Price damals gefunden hatte. Die Intention ist der ausschlaggebende Faktor an der Stelle. Und wenn ich irgendeiner Wahrheit auf die Spur kommen will, ist das Management dieser der Intention wichtig und abschließend natürlich Feedback. Ohne Feedback ist es immer noch Psychic Guessing und nicht Remote Viewing.
Feedback bedeutet, dass man wenigstens teilweise eine Bestätigung bekommt.
Ja.
Also von echten Dingen. Also in dem Fall wäre das, okay, da ist jemand zu dem Berg hingeflogen, hat diese Höhlen entdeckt, was auch nicht passiert ist. Der John McMonagle hat aber dann alle vier Orte geviewt.
Ja.
Und da gibt es auch schöne Protokolle hier mit Zeichnungen, was da. Und was sich da rauskristallisiert, ist quasi so eine, ja, deshalb ist der Titel der Sendung auch UFO-Basen, das ist da wohl irgendwelche, also er hat dann dasselbe rausbekommen wie der Pat Price, dass diese Berge als Basen genutzt werden von irgendwelchen Intelligenzen. Heutzutage würde man sagen non-human, also ganz vorsichtig, weil man ja nicht weiß, wo die wirklich herkommen. Diese Maschinen dienen auch einem gewissen Zweck, nämlich zum Beispiel das Manipulieren des Wetters und so. Und die haben auch Menschen entführt. Ich weiß nicht, ob der das gesehen hat. Also es ist interessant.
Ja, viel davon hatte Pat Price berichtet auch, ne, über diese tatsächlich Entführungen von Menschen. Aber auch über Kooperationen mit Menschen und etwas verstörender darüber, dass diese spezielle Rasse dann auch viele Entscheidungspositionen infiltriert hat.
Bei uns Menschen, genau, da könnte man denken, oh Mann, der hat zu viel schlechte Science-Fiction gelesen oder da ist halt was dran. Aber es ist sehr spannend, weil jetzt 1982 wurde es geviewt. Ich will auch gar nicht das ganze Buch verraten. Man kann das hier alles nachlesen mit den Zeichnungen. Da lernt man auch ganz gut, finde ich, wie Remote Viewing funktioniert und das Tasking und weil das hier Originalprotokolle sind. Und dann hat man hinterher nochmal, dann hat man angefangen, ab 1985 nochmal mit dieser Controlled Remote Viewing Technik des Militärs auch nochmal andere Viewer anzusetzen.
Ja. Also alle, die damals als Viewer im Controlled Remote Viewing beschäftigt und auch ausgebildet waren, haben das eines Tages eben auch als Übungstarget auf den Tisch gekriegt.
Genau, wieder, die wussten es nicht. Diesmal hatten sie noch nicht mal eine geografische Koordinate. Ne? Das wurde einfach, sie ist ein Übungstarget, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, da hat man das da gemacht. Aber man hat ja wieder ein paar Jahre gewartet, die wussten von nichts.
Ja, ich gucke gerade, nee, die haben tatsächlich noch die Geokoordinate
bekommen. Ah, haben sie noch bekommen.
Ja, das war so eine Übergangszeit, teilweise Geokoordinate, teilweise nicht. Aber bei diesen Sessions, ich sehe hier die Geokoordinaten. Mhm. Die Controlled Remote Viewing Methode ist insofern unterschiedlich, dass der Viewer nicht, der sitzt am Tisch mit weißem Papier und einem Stift und ist die ganze Zeit wach und anwesend, während er arbeitet und schreibt das selber auf. Und die Skizzen, die da entstehen, die entstehen während der Session und nicht hinterher und sind viel gröber, viel wirklich skizzenhafter, weil sie mitten im Prozess entstehen. Joe hatte Zeit, sich hinterher an den Schreibtisch zu setzen. Der hatte ja auch so einen Hintergrund im technischen Zeichnen und der hat dann mit viel Ruhe und Geduld schöne, ausführliche Bilder gemalt. Während man in so einer CAV-Session ist, skizziert man mehr so flüchtig, was einem in den Sinn kommt, um das irgendwie zu fassen zu kriegen. Das heißt, die Sessions sind, da sind mehr kleine Sessions und ein bisschen mehr durcheinander. Mhm. Aber die Daten sind entsprechend geordnet. Also das, ich weiß nicht, ob man als jemand, der nie Remote Viewing gelernt oder gemacht hat, aus diesen Transkripten so viel rausholen würde, wie ich das jetzt drin lese, wenn ich weiß, was der Viewer tut. Trotzdem sind die Schlagworte, die dastehen, also die puren Datenstücke, sind ja schon interessant genug.
No. Genau, ich kann ja mal vorlesen. Also genau, das ist eher, dass man versucht, beim Controlled Remote Viewing Einzeleindrücke zu bekommen. Oder zum Beispiel, ne, es geht hoch und runter oder hard, also hartes Gestein, sloping. Mhm. Wenn man am Ende diese ganzen Adjektive nimmt dann, und guckt, dann findet man raus, ja, okay, der Mann beschreibt einen Berg.
Ja gut, man tastet sich langsam vor, man fängt an mit genau. sensorischen Eindrücken, aber später kommen auch andere Sachen, also dass sie dann sagen, hier sind Leute, die arbeiten da, es gibt Elektronik,
genau, es gibt jede Menge Stufe Kisten, 2, ich sehe es, genau, es fängt an mit Kabel. Cold,
ja.
Genau, aber die tasten sich ran, also erstmal, es ist kalt, blau, weiß, rough, smooth, windy, barren, und das ist die grobe Umgebung, ne? Das ist halt ein Berg in Alaska. Und dann wird es immer genauer.
Mhm, genau. Also du startest ganz grob und dann wird es immer detaillierter und immer verständlicher. Ne? Es geht von groben sensorischen Eindrücken bis hin zu richtig Wissen. Und das ist ein bisschen anders als diese Sessions, die wir von Joe kennen, die ja eher narrativ gehalten sind. Mhm. Also völlig unterschiedliche Herangehensweisen, aber die Daten, die am Ende da sind, auch aus den CAV-Sessions, auch wenn sie jetzt nicht in Sätzen stehen, bestätigen das. Also die Viewer haben hier am Ende auch noch Summaries geschrieben. Ich gucke gerade, ob ich was... Yeah, there is the sense that these people are manning the site, are somewhat regimented or scheduled in the sense of shift work.
Mhm.
Sowas, ja, das steht dann in der...
Also das ist vielleicht was Art Militärisches oder jedenfalls irgendwas Geregeltes. Da ist eine Höhle, da ist ein Berg.
Mhm.
Die verfolgen irgendeine Aufgabe. Ja, ich sehe die Zeichnung hier gerade auch. Cold, unemotional, programmed, scientific feeling. Ich finde, da sieht man auch gut den Gegensatz dieser beiden Methoden, die bestimmt Vor- und Nachteile hatten. Das von dem Price und dem Monagill liest sich natürlich besser, ne? Weil die da quasi eine ganze Geschichte direkt schreiben. Und hier kriegt man mehr so Fragmente.
Ja. Und die CRV-Methode ist an der Stelle ein bisschen strikter, weil du auch ganz, ganz detailliert sortierst, welchen Wahrheitsgehalt haben jetzt welche Eindrücke.
Mhm.
Dieses Konzept von analytischer Überlagerung, worüber im Remote Viewing auch immer geredet wird, ist da sehr wichtig. Also ich kann zum Beispiel sagen, ein Ding ist metallisch und oval und rund und hohl und es schwebt. Und dann kann ich sagen, das lässt mich an ein UFO denken.
Kann aber auch
das
Wasser
muss aber nicht
sein.
Ein UFO sein.
Ja,
ne?
Genau. Ja, das kann. Das stimmt, weil das Gehirn sucht ja mal automatisch nach Ähnlichkeiten und wird dann irgendeinen Begriff entdecken, wo man meint, ah, das könnte das sein, dann sage ich das mal. Und das ist natürlich auch eine Fehlerquelle, ne?
Ja, das Problem dabei ist, dass das Gehirn sich ja nur an dem orientieren kann, was wir schon wissen. Da geht es immer um Erinnerungen oder logische Schlussfolgerungen oder beides, ne? Also es sind analytisch verarbeitete Daten. Und sagen wir mal, die Datendichte in so einem Prozess wie Remote Viewing ist nicht so hoch, wie wir sie jetzt von der normalen Alltagswahrnehmung kennen. Und dann kommen ein paar Datenstücke zusammen. Ich mache jetzt mal wieder so ein Schulbeispiel. Es ist viereckig, länglich, es ist hart, hat eine raue Oberfläche und eine rote Farbe. Und dann sagt dein Gehirn, ja, Ziegelstein. Und dir fehlt ein Datenelement, nämlich, dass das Ding fluffig ist oder weich. Und dann hättest du gesagt, oh, nee, war doch ein Schwamm. Ja.
Ja. Obwohl am Ende, ich sehe jetzt hier im Summary, was zum Beispiel der erste Viewer schreibt, der kommt am Ende zum Schluss. Ne? The mountain is hollow, has a large cave or cavern. Also es ist ein hohler Berg und dann beschreibt er auch, da gibt es eine versteckte Öffnung. Mhm. Es gibt dort, some equipment is for monitoring, other equipment may be for life support. There are silver metallic ships, wieder der Verbindung zu UFOs, which are very quick. There are some people here thin, unemotional, cold and have a programmed feeling.
Ja. Yeah.
Was auch immer das heißen soll. Ne? They are strange and have a purpose and a mission here. Ich find das wieder faszinierend, weil der hat ja nur diese
das
eine Koordinate
ja seine,
bekommen. Ne?
Genau, das ist ja dann seine Zusammenfassung von allem, was er vorher erarbeitet hat. Ne?
Genau, nach der Jung. Und am Ende jetzt, das passt da wieder, das geht wieder in Reihe mit dem von 1973, 1982, 1985. Das passt schon wieder.
Ja. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf die Geokoordinaten, natürlich könnte man sich denken, 63 Grad Nord, 39 Grad, 63 Grad, 39 Minuten Nord, ja, Alaska. Auch in Alaska gibt es Häuser, in denen ist es schön schnuckelig warm, ja. Also du weißt ja nicht, wo die Koordinate dich hinführt.
Nein, und dann würde ich vielleicht raten, ja, auch wenn ich sage, Alaska, ein Berg, sehr wahrscheinlich, also viele Berge, aber ein hohler Berg mit unemotionalen Lebewesen drin und UFOs in der Höhle, da muss man ja erstmal drauf kommen.
Ja, für die Viewer war das, es gibt noch ein zweites Thema neben dem Analytical Overlay, also dieser unwillkürlichen Interpretation, ist das unwillkürliche Editieren von Informationen. Das hat man auch öfter mal bei Remote-Viewern, die dann sagen, warum denke ich jetzt an UFOs? Ah nee, das kann nicht sein.
Mhm.
Und dann schreiben die das nicht auf oder sagen es nicht mal laut, weil sie sich nicht zum Affen machen wollen, sozusagen.
Ja.
Und alle nachfolgenden Informationen, die dann kommen, werden praktisch intern bearbeitet und gefiltert, um diese ungewollten Interpretationen nicht durchzulassen. Und das erzeugt manchmal immensen Datenverlust. Also selbst wenn es jetzt kein UFO gewesen wäre, aber wenn du dann alles, was damit nach deinem Verständnis im Zusammenhang hängt, rauseditierst und nicht berichtest, ist es auch nicht gut. Und ein wesentlicher Teil der Schulung von diesen Remote-Viewern ist auch, einfach alles zu sagen, was in deinem Kopf ist und dich nicht drum zu scheren, was jemand darüber denkt. Und das ist gar nicht so einfach, wie es klingt.
Ja, man ist mehr so der Transmitter von nackten Informationen. Man sollte sich vielleicht danach drum kümmern, ob das Sinn ergibt oder nicht. Das vielleicht, oder vielleicht gar nicht über den Sinn nachdenken, sondern
ja.
Wurden die danach eigentlich auch nach so Test-Sessions, wurden die danach gebrieft oder aufgeklärt, was das denn jetzt war und warum man das gemacht hat?
Da müssten wir jetzt Paul fragen. Ich denke schon, dass von einigen der Test-Sessions die Viewer dann auch natürlich erfahren haben, was das Target war, weil die ab und zu ja auch ihr Erfolgserlebnis brauchen. Und es gab genügend Fälle, wo von den operationalen Sessions, die sie gemacht haben, nie eine konkrete Rückmeldung kam. Da kam die Aufgabenstellung von irgendeiner Agentur, ja. Dann haben sie ihre Sessions abgeliefert und dann haben sie nie wieder was darüber gehört. Und der einzige Rückschluss, den sie hatten, war, dass die Agentur dann mit der nächsten Aufgabe kam, wo sie gedacht haben, wenn das immer wieder passiert, können wir nicht so schlecht gewesen sein. Aber man hat ihnen nicht gesagt, worum es ging.
Ja, Kompartimentierung.
Ja, das schöne neue Wort,
Ja,
Kompartmentierung.
Kompartimentalisierung. Na,
Ja.
ich
Aber du
muss
hast
aber.
ein paar schöne neue Wörter lernen jetzt in der letzten Zeit, ne?
Ja, aber es geht eigentlich um das Need-to-Know-Prinzip. Ne? Man
Ja.
sagt den Leuten nur, was sie unbedingt wissen, was ja auch schlau ist in Geheimdiensten. Und wie ist das so, wenn man sowas viewt? Fühlt sich das komisch an?
Also erfahrungsgemäß, und das spreche ich jetzt aus der Sicht eines Viewers, erfahrungsgemäß sind die besten Sessions die, wo man das Gefühl hat, man ist absolut völlig im Nonsens gelandet. Also wenn man überhaupt keinen Sinn und Zusammenhang mehr sieht. Das ist ja auch so ein menschliches Bedürfnis, irgendwie einen Sinn zu finden in den Dingen. Und damit liegt man meistens falsch. Das heißt, wenn man überhaupt gar keine Ahnung hat, wo man gerade ist, ist man normalerweise ganz gut dabei. Und ich denke also, aus diesem Grund, dass die so selten auch aus dem Operationalen ein richtiges, vollständiges Feedback hatten, wird es bestimmt so gewesen sein, dass es für die Praxis, für die Practice-Sessions da entsprechend Feedback gab. Und das wurde auch zum Teil zur Evaluation verwendet. Wer hat das? Gerade ich wusste, dass wer es erfunden hat. Es gab so die Idee, wenn ich dem Viewer ein verifizierbares Praxistarget gebe, also hier so ein Eiffelturm, und dann lasse ich ihn seine operationale Session machen und dann gebe ich ihm wieder ein verifizierbares Praxistarget, dann kann ich bei den Praxistargets ja sehen, wie gut war der drauf und könnte daraus schließen, wie gut war er bei seinem anderen Target, auch wenn ich da vielleicht die Antwort nicht weiß. Und man kann bei den operationalen Sachen auch immer, sagen wir mal, Fixpunkte definieren, wo ich weiß, daran kann ich festmachen, dass der Viewer zumindest da ist, wo er sein sollte.
Also
Also,
man misst seine Qualität, man testet den so ein bisschen, ne? Und guckt immer, ob er grob so eine Art TÜV, ob er noch
ja.
gut läuft.
Ja, also wenn ich jetzt irgendein Event untersuchen will, ja, was weiß ich, es gab eine Entführung oder es gab einen Anschlag oder so, dann weiß ich ja, wo das stattgefunden hat. Ich will vielleicht rausfinden, wer das war oder wo der jetzt hin ist, aber ich weiß ja, wo das Event war und dann kann ich also gezielt danach gucken, dass die Beschreibung, die der Viewer von dem Ort liefert, nachvollziehbar ist. Das wäre ja so ein Indikator für On-Target sein.
Man geht dann davon aus, wenn das stimmt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Rest stimmt, einfach höher. Wenn man einen komplett
Ja.
falschen Ort beschreibt, dann weiß man schon, okay, falsch
Ja.
abgebogen irgendwo. Was ja auch passieren kann, ne? Manchmal liegen die spektakulär falsch.
Klar, also es gab Messungen, das hat auch Hal damals am SRI gemacht, in der Zeit, wo sie CAV entwickelt haben, gibt es eine sehr schöne Studienserie. Ein Viewer hat 100 Sessions gemacht auf so, also ich glaube, die Targets haben sie aus National Geographic Magazinen genommen, einfach so Orte. Und der Viewer hatte, die hatten eine Bewertungsskala von 0 bis 3. 0 war komplett daneben und 3 war super getroffen. Und 1 und 2 war so dazwischen. Und der Viewer hat in diesem Durchlauf von 100 Sessions hat er 22% gute Ergebnisse gehabt, also 2 und 3. Und da sagt Hal, das war so der Durchschnitt von den Guten, also von Leuten wie Pat Price oder Ingo Swann oder eben auch später Joe McMonagall oder sowas. Kannst du sagen, also eine von 5 Sessions ist richtig gut gelaufen und den Rest, naja.
Mhm. Und wenn man kein Feedback hat, dann man weiß halt nie, welche jetzt.
Genau. Selbst wenn es 4 von 5 wären, weißt du nicht, wo du bist. Das Spannende an dieser Serie war damals, das haben die ja genommen, um in dem Prozess das CAV zu entwickeln. Herr sagt, die haben sich diese besten 22% angeguckt und haben überlegt, was ist jetzt bei diesen Sessions anders gelaufen als bei den anderen? Gibt es irgendwelche Unterschiede? Gibt es irgendwelche Indikatoren, die mir verraten, warum jetzt die eine Session besser gelaufen ist als die andere? Und sie haben herausgefunden, dass es tatsächlich so ist, dass es ein gemeinsames Muster gibt für die guten Sessions, was die Reihenfolge der Informationen anbetrifft.
Wie die gesehen wurden oder wie die abgefragt wurden?
Nicht abgefragt, in welcher Reihenfolge die der Viewer empfangen hat. Also zum Beispiel erst basissensorische Daten, bevor du Dimensionen beschreibst.
Kann der Viewer das ein bisschen kontrollieren oder strömt das so einfach ein?
Das haben sie dann versucht. Daraus ist das CAV entstanden. Dann haben sie
also
versucht,
genau, dass der Viewer sagt, ey, nee, Moment, jetzt erstmal hier, das soll bitte schön in der Reihenfolge abgefragt werden, wie es am besten gelaufen ist.
Ja, und dann hat derselbe Viewer diese Strategie befolgt und hat nochmal 100 Sessions gemacht. Mhm. Und die Erfolgsrate war dann bei 66%.
Das ist schon ziemlich gut.
Und wir wissen heute, die Person, die das war, die diese 2x100 Durchgänge gemacht hat, das war Ingo Swann selber. Mhm. Das heißt, der war ja schon gut. Der ist ja als einer der Besten bekannt. Ne? Mhm. Und in der Anwendung dieses Prinzips, dieses Ordnungsprinzips, was sie dann sozusagen damit reingebracht haben, hat der seine eigene Performance nochmal deutlich verbessern können. Und daraus haben sie dann das CAV-Protokoll gestrickt und im Grunde auch die Art, wie geschult wurde, Schritt für Schritt.
Genau, darüber hatten wir ja schon geredet. Das ist auch.
Man könnte, wenn man jetzt kühn wäre, würde ich sagen, diese Sessions von 1985, die ja mit CAV gemacht haben, haben statistisch gesehen eine höhere Treffergenauigkeit als die Sessions von 1982 und 1973.
Mhm. Ja, man muss auch sagen, innerhalb der Remote-Viewer-Szene gibt es da ein bisschen immer Streit, wer jetzt, jeder behauptet natürlich, er hätte die beste Methode. Für Außenstehende ist das eher so die Volksfront von Judäa gegen die jüdische Volksfront, aber weil das so Details sind, aber ja. Ich finde dieses Buch, ich dachte erst, warum bringen die das raus? Weil das war ja 1986, aber es ist toll, um zu sehen, wie es funktioniert. Und was ich mir jetzt frage, ist das Militär? Haben die jetzt nicht Hubschrauber? Sind die da hingefahren und haben mal nachgeguckt?
Was jetzt das CIA mit den Informationen angefangen hat, damals, keine Ahnung. Zur Zeit von der Militäreinheit, also 85, 86, war es ja DIA. Mhm. Da war es ja nur ein Übungstarget. Ich glaube gar nicht, dass das diskutiert worden ist. Und ich habe jetzt keine Parallelinformationen darüber, was jetzt irgendwelche anderen Programme gemacht haben. Ich weiß, dass Skip selber als Pensionär einen Ausflug nach Spanien gemacht hat, um sich den Monte Perdido mal anzugucken. Und er sagt, es gibt doch ein Foto in dem Buch, wo er da sitzt und auf den Berg guckt. Er sagt, aber außer Schafen hat er nichts gesehen. Was, glaube ich, ganz interessant ist, wenn man sich diese Transkripte so anguckt, selbst wenn man es jetzt nicht 100 pro lesen oder diese Struktur verstehen kann, es räumt ein bisschen mit den ganzen Mythen auf darüber, was es bedeutet, mit Remote Viewing Daten zu sammeln. Mhm. Weil manche Leute stellen sich vor, hey, damit kannst du alles sehen und erwarten dann eine vollständige und kohärente Geschichte. Ja, so wie man sich so im Märchen den Glaskugelleser vorstellt, der dann eine komplette Geschichte erzählt und plötzlich sieht man sich diesem Wust an Einzeldaten gegenüber und versteht erstmal, was es bedeutet, wenn ein Analyst sowas in Zusammenhang bringen muss.
Mhm.
Ja, also.
Genau, das hat erstmal als einen hohen Unterhaltungswert, weil UFOs und Basen und Aliens so bin ich immer für zu haben. Dann ist es historisch interessant. Ja, und Gott, wenn man sich dann ausmalt, die haben recht, die Viewer, dann haben wir auch noch ein echtes Problem. Aber obwohl die scheinen nicht böse zu sein, ich weiß gar nicht, wie gab es da Informationen, wie als Viewer kann man ja auch Gefahren spüren oder so allgemein sagen, oh, wir haben jetzt ein Problem oder die sind eher neutral oder gab es da noch Informationen?
Unterschiedliche. Also einige von den Viewern hatten klassifiziert, die sind grundsätzlich friedlich.
Mhm.
Aber sie haben auch angeblich ja, Mechanismen, um Eindringlinge fernzuhalten oder ne, zu überwachen, dass sie nicht entdeckt werden. Und von dem, was jetzt Pat Price in seinen Sessions beschrieben hat, sind sie dann mit den sie hatten wohl sowohl Rekrutiertes als auch irgendwie zugeholtes Menschenmaterial und sind sehr, sehr rigoros damit umgegangen, um Eindringlinge auszuschließen. Da war an einer Stelle war davon die Rede, dass die in ihrer Uniform irgendeine ID-Nummer haben und dass das überprüft wurde oder neu zugewiesen wurde. Und dass sie dann alle einzelnen Individuen in dieser Basis gescannt haben. Und wer nicht sicher identifiziert werden konnte, der wurde eliminiert. Punkt. Also so relativ unemotional wieder, ne? Wie das auch in den anderen Sessions kam.
Was ja auch bedeuten würde, dass diese Alien-Basen wieder, dass es mehrere Rassen geben muss, die auch noch untereinander Konflikte austragen. Eventuell, ne? Das ist.
Ja, möglich. Oder dass es an anderer Stelle ist ja die Rede davon, dass es auch Interaktion mit Menschen oder Zusammenarbeit mit Menschen gibt. Vielleicht ist da das auch nicht so ganz klar gewesen, wer da darf und wer nicht darf. Und an irgendeiner anderen Stelle war dann auch die Rede von Versuchsobjekten. Also ja. dieses typische, was wir da kennen, UFO entführt Kühe und Menschen.
Ja, und führt irgendwelche Sonden an irgendwelche Stellen ein. das alte Narrativ, ja.
Ja, hier in dem Transkript sagt er, dass dann die Untersuchungen hauptsächlich postmortem stattfinden. Und nur wenn sie was an Herz- und Lungen testen wollen, haben sie lebend transportiert. Das klingt jetzt nicht ganz so nett.
Nee, nicht wirklich. Ich fand auch, ich habe es ja gelesen, diese Beschreibung dieser Energiemaschine und dieses Schutzschirms war interessant, weil er hatte beschrieben, dass diese Maschine unglaublich hohe Energiestärken für sehr kurze Zeit erzeugen kann und zwar quasi einen gewissen Abstand zu diesem Berg zum Beispiel. Und diese kleinen, feinen Punkte wurden dann kugelförmig um den Berg gelegt, also als Art Schutzschild.
Ja.
Was ich schon abgefahren fand, weil das technisch vielleicht sogar umsetzbar ist, was dieser Viewer gesehen hat. Man muss auch sagen, diese Viewer waren ja keine Ingenieure oder sowas. Wie gesagt, dieses Buch, ich weiß gar nicht, Skeptikern rollen sich sehr wahrscheinlich die Fußnägel hoch und die werden sagen, was für ein Riesenschwachsinn. Ich finde es interessant, vor allem wegen der Konsistenz. Ne, ja. Dass die Viewer, die es nicht wussten, unterschiedlich mit verschiedenen Techniken immer sagen, ey, also ob da jetzt wirklich Aliens sind oder nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht findet man es ja irgendwann raus.
Ich glaube auch, einige von den Sachen, die da beschrieben sind, die klingen vielleicht heutzutage für unsere Augen und Ohren gar nicht mehr so fantastisch, wie die das vielleicht in den 70ern waren. Weil wir ja technisch schon ganz andere, einen ganz anderen Background haben in dem, was wir für möglich halten. Eben jetzt auch mit dieser ganzen Closure-Welle im Hintergrund viel mehr für denkbar halten würden von dem, was hier beschrieben ist. Ja.
Ja, aber bei der Disclosure-Welle,
Nee,
da
dann
bin ich
müssen
auch hin und her gerissen. Da werde ich auch
das
demnächst noch mal
glaube
eine
ich dir
Folge
dann.
drüber machen. Also
Ja.
ich bin schwierig. Aber ja, was soll ich sagen? Sie haben auch wieder, das ist ein schönes Buch geworden. Da merkt man einfach designtechnisch, dass sie es drauf haben. Ja, es ist interessant. Also für Leute, die sich für Remote Viewing interessieren.
Das ist ein schönes Fazit, ne? Wir wissen nicht, ob es Nonsens ist, aber es ist schick.
Eben, es ist totaler Nonsens, aber schön. Nein, aber da steht ja auch im Vorwort, das ist jetzt nicht so ein Buch, ey, das ist alles wahr. Aliens are real. Und ich glaube, das war auch nicht, das ist nicht der Ansatz davon, sondern das ist eher so. Schaut mal, dieses Projekt 8200, so ist die Geschichte davon. Hier sind Fotos der Originaltranskripte.
Ja.
Hier bitte sehr, als historisches Dokument. Und das ist auch ganz interessant, ob man das jetzt glauben mag oder nicht, das überlasse ich jedem selbst. So kann
Ja,
man es ja
ich glaube,
sagen.
bei diesen Sachen, klar, wir können im Moment nicht sagen, stimmt's oder stimmt's nicht.
Ja.
Wir können aber mittlerweile zumindest so weit über das Thema reden, dass wir es teilen können, ohne gleich eingewiesen zu werden.
Ja.
Und ich hoffe ja, dass wir das in unserer Lebenszeit noch erleben, das Feedback, rauszufinden, ob es denn gestimmt hat oder nicht.
Ja,
Das wäre ja
genau.
schon mein Ding. Und dann ist es doch immerhin schöner zu sagen, guck mal, und das Buch wurde schon rausgegeben und nicht erst hinterher. Ja, ich habe es doch gewusst, ne? So wie.
Ja, eben, dafür kann man es ja machen. Es tut ja auch keinem weh, das Buch. Ich fand es interessant und dann habe ich jetzt mal wieder eine Folge gemacht, die ein bisschen abgespaceder war, einfach. Ne?
Im besten Sinne des Wortes.
Genau, kann man
Ja,
ja
von
auch mal machen.
Interstellar Travel ist ja die Rede. Und das mit dem Mars ist ein interessanter Querverweis. Es gab ja auch ein Remote Viewing Projekt auf den Mars. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema.
Ja, Mars, wie heißt die Gegend da nochmal? Die mit den Pyramiden angeblich und so. Oh Gott, vergessen. Ja, auf jeden Fall, das Thema UFOs ist sowieso wieder in aller Munde. Schauen wir mal, was da am Ende bei rauskommt, aber ja, wird Leute geben, die feiern das Buch ab und andere werden sagen, nö, wie bei allem. Aber schön, dass sie es herausgegeben haben. Kommen wir langsam zum Schluss. Und was haben Sie im Bereich Remote Viewing so noch in Zukunft vor?
Wahnsinnig viel. Ja, ich arbeite mit einem Team von Remote-Viewern für Kundenprojekte. Und einer der wichtigsten Themen für mich ist es, das als Werkzeug wirklich für als legitimes Werkzeug oder Informationsbeschaffungstool auch für Industrie- und Großprojekte wieder salonfähig zu machen. Also wir bewegen uns jetzt nicht mehr in der Intelligence Community, aber das große Problem auch bei Firmen, die sowas anwenden, ist, dass keiner drüber redet. Keiner möchte zugeben, dass er es benutzt.
Ja.
Aber wenn man nicht darüber reden darf, dass man das macht und nicht mal seine Erfolge vorzeigen kann, dann ist es ganz, ganz schwierig, in dem Bereich voranzukommen, das zu etablieren. Und parallel dazu beschäftige ich mich ganz, ganz viel mit der Forschung, um so einzelne Funktionsweisen noch genauer zu beleuchten.
Also, wie funktioniert das überhaupt? Ich weiß auch, viele machen tiefe Analysen der Ergebnisse des Remote Viewings und quasi auch eine Vermessung des Viewers. In welchen Bereichen ist er gut, in welchen ist er schlecht?
Ja, das war eins meiner Projekte von vorletztem Jahr. Da haben wir überhaupt erstmal die Einzeldatengenauigkeit gemessen im Remote Viewing. Bis dato war es immer so, man hat die gesamte Session genommen und hat sie gegen das Ziel gehalten und hat geguckt, wie gut war die jetzt. Und wir haben jedes einzelne Wort sozusagen ausgewertet. Im letzten Jahr habe ich eine große Studie gemacht, da bin ich gerade noch in der Auswertung begriffen. Das lief über 12 Monate. Wir haben über 1200 Datensätze gesammelt, also Einzelsessions. Und da ging es um die Frage, wenn ich in die Zukunft gucke, ist das weniger genau, als wenn ich in die Vergangenheit gucke.
Also das ist so, oder? Also
statistisch. Ja, das ist eine gute Frage. Es wird behauptet, das ist so. Gemessen hat es nie jemand. Und die einzige Studie, die dazu existiert, meines Wissens, ist eine von Robert Jahn aus den 80ern. Da hatten die präkognitives Beschreiben von so Outbounder und Events gemacht. Und er hatte, glaube ich, eine Sample Size, einen Datensatz von 80 Sessions. Und hat in seiner Schlussfolgerung geschrieben, er sieht da keinen Unterschied in der Genauigkeit, wenn das Ereignis zeitlich in der Zukunft liegt.
Es ist noch nicht passiert, heißt das eigentlich. Und der Viewer weiß das nicht und er beschreibt es so, als ihm ist das scheinbar egal, zeitliche Grenzen. Ne?
Wir wissen, man kann mit Remote Viewing in die Vergangenheit gucken und auch in die Zukunft gucken. Und es kursiert so das Gerücht, dass Zukunft halt noch nicht feststeht. Auf der anderen Seite haben wir ja die unterschiedlichsten Hypothesen darüber, was Zeit eigentlich ist. Ja. Und dass die lineare Wahrnehmung von Zeit einfach nur eine Perzeption sein könnte und nicht unbedingt der physikalischen Realität entspricht. Und das könnte jetzt wieder heißen, dass das gar nicht so natürlich ist oder nicht so naturgegeben, dass die Zukunft unscharf sein muss.
Also Stichwort Block-Universe wäre das dann oder sowas, ne? Dass man eigentlich sagt, die Zukunft und die Vergangenheit, das ist, steht alles schon fest.
Gut, es gibt ja noch einen Unterschied zwischen einem deterministischen und einem Block-Universe, im Look and Feel sozusagen. Ich sag mal, ich fühle mich jetzt nicht besonders wohl mit der Idee, dass der freie Wille nur eine Illusion ist. Mhm. Einfach persönlich, ja, das fühlt sich komisch an.
Ja, man hat halt das Gefühl, dass ich glaube, vielleicht hat man auch welchen, obwohl man das immer philosophisch runterbrechen kann, was jetzt wirklich frei bedeutet oder nicht.
Jetzt kommen wir ins Philosophische, ja. Gut, aber dazwischen haben wir dann auch immer noch Graustufen. Wir können über Multiversen reden, selbst in Verbindung mit Block Universe. Ändert ja aber nichts daran, dass wir es linear wahrnehmen. Ja. Und der Zweck dieser Studie war wirklich, wir wollten rausfinden, in einem relativ geringen Skala, aber eben mit einem großen Datensatz, können wir da einen Unterschied feststellen? Ist es genauer, wenn ich ein Ereignis jetzt betrachte, als wenn ich es in der Zukunft betrachte? Wir sind noch mitten in der Auswertung. Ich kann tatsächlich nicht sagen, wie das Ergebnis aussieht, weil das eine Weile dauert, durch 1200 Sessions zu kämmen.
Das glaube ich, ja.
Ich hoffe, dass ich die Ergebnisse bis im August für die PA-Konferenz fertig habe. Da wollte ich sie eigentlich vorstellen, zumindest werde ich es einreichen.
In Freiburg, ne?
Ja. In Freiburg, genau.
Cool.
Wäre eine schöne Gelegenheit und ich denke, bis dahin habe ich einen Überblick. Und wie auch immer das Ergebnis ausfällt, und ich bin da jetzt selber total offen, gibt es uns mehr Einblicke darin, wieder ein neues Puzzleteilchen sozusagen, was da passiert und wie es funktioniert. Und von diesem Kaliber-Projekte habe ich halt eine Riesenliste, die ich noch vorhabe. Gerade im Moment läuft das nächste. Da kann ich jetzt schlecht sagen, worum es geht, weil die Viewer ja blind sein müssen.
Ja.
Das kann ich erst verraten, wenn ich damit fertig bin. Aber auch da testen wir wieder eine Hypothese, die, wenn sie es bewahrheitet, ganz interessante Implikationen haben kann. Die Frage ist ja dann, in einem Anwendungsfall, wie muss ich solche Projekte schneidern oder wie kann ich eine Fragestellung richtig angehen, ohne mich da zu verrennen.
Wird das dann veröffentlicht? Das ist toll, dass Sie das machen. Wird das veröffentlicht? Hat man dann Zugriff drauf?
Davon gehe ich aus, ja. Also das ist schon dazu gemacht, alle darüber zu informieren und nicht nur.
Nee, ich bin mir sicher, dass es auch, dass das Militär oder so, die werden sehr wahrscheinlich viele Untersuchungen gemacht haben, von denen wir nichts wissen, auch in den Bereichen. Aber ich kann mir vorstellen, vor allen Dingen in dem Umfang, das ist toll, weil man ich bin ja auch überzeugt, dass Remote Viewing, da ist irgendwas dran. So, und ich glaube, wenn man da immer mehr versteht drüber und die Prinzipien, dann ist das ein Hinweis, wie der Rest vom Universum funktioniert.
Es ist sicherlich eine interessante Erweiterung des Verständnisses. Ich würde nicht sagen, dass es der Weisheit letzter Schluss ist. Das wissen wir nicht, ne? Es ist ja.
Das wissen wir nicht, aber wenn ich Ereignisse, die noch nicht stattgefunden haben, mit einer überzufälligen Wahrscheinlichkeit tausendmal vorhersagen konnte, dann bedeutet das schon was fürs Weltbild, finde ich. Das ist schon, ja, das soll mir mal jemand erklären.
Stimmt, vielleicht bin ich da in manchen Sachen schon viel zu abgebrüht.
Ja,
Was
da
für
gibt es ja
dich
auch wieder andere
rationell.
Ansätze, ne? Dass die Zukunft, wenn alles mechanisch nur funktioniert, dann sind ja Teile der Zukunft vielleicht schon absehbar. Ja, wenn ich sehe, dass das Glas umkippt, Richtung Boden fliegt, da muss ich kein Remote Viewer sein, um Scherben zu sehen, sowas, ne?
Ja.
Aber das sind ja andere Dinge. Wie weit in der Zukunft sind die Sachen?
Ach, in
Die,
meinem Projekt war
ja.
das nicht weit, das waren 2 Tage. Ich musste ja auch entsprechendes Feedback haben. Wir haben jede Woche ein so ein Ding gemacht und ich brauchte die Verarbeitungszeit, den Abschluss zu haben, bevor das nächste passiert. Es gibt noch andere Experimente auf meiner Liste, die dann wieder noch ein paar andere Aspekte beleuchten. Spannend zum Beispiel auch die Fragestellung, ob wir durch die Tatsache, dass wir ein bestimmtes Ereignis aus einer Auswahl von Ereignissen angucken, die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, dass dieses bestimmte Ereignis passiert. Wir reden, ne? Beobachtereffekt.
Ist das immer passiert, was die geviewt haben? Oder könnte man auch sagen, ich habe vor, das und das zu machen, dann lasse
Nee,
ich die das viewen und
das
dann.
ist ein ganz anderes Setting. Also ich habe auch lange geknobelt, wie man sowas experimentell umsetzen kann, weil man hat ja nur ein Future Outcome. Ne?
Ja.
Aber ich denke, ich habe einen guten Weg gefunden, wie man das angehen kann. Da wäre es so, dass man verschiedene Optionen verfügbar macht und sozusagen über eine Zufallsentscheidung ist was anderes als ein RNG. Hat auch mit, wenn wir über den Lauf der Dinge, also über die Welt reden, müssen Entscheidungen ja irgendwie eine natürliche Basis und Grundlage haben. Es geht jetzt schon sehr weit. Aber
Ja,
jedenfalls,
da.
eins von diesen Ereignissen wird passieren. Und wir stellen vorher fest mit Viewern, welches wird das sein? Und dann sehen wir, ob das, was die Viewer gesehen haben, überproportional häufig das ist, was dann tatsächlich passiert.
Da können wir vielleicht nach dem Sommer, nach der PA-Konferenz drüber reden.
Gerne. Also, ja, lauter solche Dinge. Also, es gibt so unglaublich viele interessante Themen in dem Bereich. Wenn ich sage, das ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss, will ich das gar nicht diskreditieren. Also ich brenne schon sehr für das Thema. Ich finde es ungeheuer faszinierend. Und wir sind immer noch in der Grundlagenforschung. Aber das heißt nicht, dass, wie heißt es so schön, wenn ich einen Hammer habe, ist nicht alles ein Nagel. Ne?
Ja, aber auch die Grundlagenforschung muss ja gemacht werden. Also das ist,
Ja.
man muss ja mal anfangen. Sehr gut.
Ich schließe dann vielleicht mit dem Zitat von Bill Wray, der war seinerzeit für einige Jahre Commander der Einheit. Und der hat mal auf dem Flur zu seinem, ich glaube zu Paul sogar, zu seinem Kollegen gesagt: Weißt du, was mich an der ganzen Sache am meisten fasziniert? Dass es mich überhaupt nicht mehr fasziniert.
Ja, das ist schön. Man gewöhnt sich an alles, das stimmt.
Ja.
Ja, liebe Frau Rogge, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, danke für die Einladung zum Interview, und die Gelegenheit, über solche Themen zu reden.
Gerne, das hat Spaß gemacht. Und an die Zuhörer auch vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.